Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Wie entscheide ich richtig? Einerseits mögen wir ja gerne selber entscheiden. Wir merken das ja momentan in manchen Diskussionen und manchen Demonstrationen, dass Leute sagen, ich lass mir doch nicht vorschreiben, mit so einer Maske im Gesicht rumzulaufen, ja? Ich lass mir doch nicht vorschreiben, mit wie vielen Leuten ich mich treffe, ich lass mir doch nichts vorschreiben. Ich entscheide das lieber selbst. Andererseits haben wir ja auch festgestellt, dann vor einigen Jahrzehnten, als dann die 89 die Grenzen fielen und plötzlich konnten viele Leute selber entscheiden. Und da haben wir gemerkt, oh, selber entscheiden bietet auch Risiken. Denn wenn wir entscheiden, vor vielen offenen Türen stehen, dann muss man sich entscheiden, durch welche gehe ich. Man muss sich ja eins auch klar machen. Wir haben heute bei uns eine Entscheidungsfreiheit, von der unsere Großeltern nur geträumt haben, wenn sie davon geträumt haben. Wir können uns unseren Beruf selber aussuchen. Das konnten Generationen vor uns nicht. Der Großvater war Schreiner, der Vater war Schreiner, dann war klar, was du wirst. Und den Ehepartner selber aussuchen. Ja, liebe Zeit, es ist noch gar nicht so sehr lange her, da haben das auch die Eltern gemacht. Und auf einmal merken wir, Partner selber aussuchen, Beruf selber aussuchen, entscheiden, in welche Schule die Kinder kommen und all so Sachen, das birgt ja Risiken. Ich kann mich ja falsch entscheiden und muss dann mit den Folgen leben. Denn wenn ich dann selber entschieden habe, kann ich ja auch niemand verantwortlich machen. Ne? Früher konnte man sagen, ja, ich wollte ja was anderes, aber ich musste ja Bäcker werden. Heute, ja, wen willst du verantwortlich machen, wenn du selber entschieden hast? Ich wurde falsch beraten oder so, ne? Ja. Umso stärker ist das, wenn wir dann nicht nur für uns selber Entscheidungen treffen, sondern wenn wir ja manchmal Entscheidungen treffen, die andere betreffen. Wenn man Verantwortung hat, zum Beispiel als Lehrer, die Beurteilung, die man da reinschreibt, die steht dann drin im Zeugnis. Muss das Kind oder später der Erwachsene damit leben. Der Chef einer Firma, wenn der sich falsch entscheidet, einen Auftrag ausschlägt, den er lieber angenommen hätte, sind, wenn es dumm läuft, seine Angestellten arbeitslos. Oder eine Stadt, ein Land, Entscheidungen zu treffen, darf man jetzt wieder singen oder nicht? Ja? Wer trägt dann die Verantwortung? Ich möchte uns hineinnehmen in ein paar Aspekte eines Mannes, der viel Entscheidungsfreiheit plötzlich hatte. Er war König in Israel. David, sein Vater, war insgesamt 40 Jahre in Israel König gewesen. Ist mit 70 gestorben, war beliebt bis ins hohe Alter. Das ganze Volk hat getrauert, hat gesagt, so einen guten König kriegen wir so schnell nicht wieder. So, damit muss jetzt der Sohn leben, ja. Er ist jetzt König. Und er sagt von sich selber, ich bin noch ein junger Mann. Interessanterweise steht nirgends, wie alt Salomo war, als er König wurde. Aber er empfindet, ich bin auf jeden Fall zu jung für so eine Verantwortung. Dabei war er eigentlich gut dafür ausgebildet. Also sobald er lesen und schreiben lernte, hat David ihn den Propheten Nathan anvertraut und hat gesagt, du bist für die Erziehung dieses Knaben verantwortlich, mit dem hat Gott was vor, also guck, dass du ihn gescheit erziehst. Offensichtlich hat David an seinen bisherigen Söhnen gemerkt, dass er selber nicht so immer ein gutes Händchen dafür hatte, also hat er es lieber den Nathan machen lassen, denn aus dem Salomo sollte was Anständiges werden. So, jetzt war Salomo also König. Er hatte ein Reich geerbt Und dieses Reich, das war ja eine Herausforderung. Natürlich hatte David in diesen 40 Jahren einiges geleistet. Wenn man davor liest, so ein bisschen die Regierungszeit von Saul, dann war das eigentlich ständig so, dass irgendwelche Nachbarvölker immer wieder eingefallen sind und Raubzüge unternommen haben. Und das war jahrhundertelang das Geschick Israels, dass da jeder sich bedient hat. Und Saul war da nicht so sehr glücklich da drin und hat also das nicht immer so geschafft. Aber David hatte jetzt da wirklich militärisch das Land so gefestigt, dass inzwischen die Nachbarvölker Angst hatten vor Israel. Jetzt hat Salomo das geerbt, dieses Reich. Und wie regiert er jetzt? Wie erhält er den Frieden, der momentan da ist? Wie baut er das Land jetzt wirtschaftlich und von der ganzen kulturellen Entwicklung? Wie festigt er das jetzt? Und wie verhindert er, dass das in diese 12 Stämme irgendwann wieder auseinanderbricht und jeder Stamm sagt, wir machen, was wir wollen? Das merken wir ja in Berlin, so, wenn man so Entscheidungen zu treffen hat und die Bundesländer sind anderer Meinung. Also so ungefähr war das für Salomo ja auch. Und er stand vor einer schwierigen Herausforderung und er hat sich gesagt, wie kann das gelingen? Eine erste Beobachtung, die mir auffällt und die hier an dem Anfang steht, wie es dazu kommt, dass wir entscheiden. Da heißt es von Salomo einen ganz gezeichneten Satz. Salomo liebte den Herrn. Es war nicht nur, dass er gesagt hat, ja gut, ich bin halt in Israel reingeboren, also muss ich diese Religion übernehmen. Und ich habe so ein Gesetz geerbt und das muss ich jetzt halten. Und da versuche ich jetzt so gut wie möglich darin zu leben. Er wusste, dass es um eine Beziehung zu Gott geht, und nicht um eine Gesetzessammlung. Er wusste, dass es um eine Beziehung geht zu Gott und dass davon auch abhängt, richtig zu entscheiden. Salomo liebte den Herrn. Es ist schon ein Unterschied, wenn ich vor der Frage stehe und sage, wie muss ich das jetzt entscheiden? Wir haben ja manchmal so als Menschen den Dreh drauf, dass wir sagen, ich lasse mir in nichts reinreden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vor einer schwerwiegenden Entscheidung stehe, Berufswahl, könnte es ja passieren, dass ich falsch entscheide. Also da frage ich dann Gott. Da soll er sagen, du sollst Millionär werden. Ja? Und das mache ich dann. Und da kann ich dann hinterher sagen, ja, lieber Gott, das hast du ja entschieden. Oder steht dahinter die tiefe Überzeugung, dass Gottes Wille sogar besser ist als meiner. Dass das, was Gott über mein Leben sich gedacht hat, für mich besser ist, als was ich mir selber auswählen würde. Kennen Sie diese Erfahrung, dass Sie manchmal so im Rückblick auf Ihr Leben gedacht haben oder gebetet haben, danke, lieber Gott, dass du mein Gebet damals nicht erhört hast. Ich habe mir so einen Mist gewünscht, ein Glück, dass du es nicht erfüllt hast. Gott weiß vieles besser und zutiefst dieses Vertrauen in die Führung Gottes, dass Gottes Wege für mein Leben besser sind als das, was ich mir selber erträumen würde. Das findet auch seinen Ausdruck darin, dass es heißt, Salomo liebte den Herrn. Es war nicht bloß eine Tradition, in der er aufgewachsen ist. Es war nicht nur, dass er gesagt hat, okay, das hat der Nathan mir halt so beigebracht, also versuche ich darin zu leben. Vielleicht war das das Entscheidende, was der Prophet Nathan ihm vermittelt hatte. Es geht um deine persönliche Beziehung zu Gott. Dass du mit ihm im Gespräch bist, dass du jeden Tag mit ihm beginnst, dass du mit ihm über alles sprechen darfst, was dir das Herz schwer macht oder was dich freut. Salomo liebte den Herrn. Gottes Wille ist besser für mich als mein eigener Wille. Und so nimmt Salomo auch die Verantwortung, die ihm übertragen ist, in einer dankbaren Grundhaltung an. Wenn man das jetzt nachliest, hier in 1. Könige 3, wo Salomo nicht sagt, oh ja, da habe ich jetzt eine schwere Aufgabe geerbt, sondern wo er sagt, ich nehme das dankbar wahr, wie du im Leben meines Vaters David gewirkt hast. Ich erkenne dein Wirken in seinem Leben und ich bin dankbar, dass du mich damit beauftragst, diese Aufgabe zu übernehmen. Ich freue mich so, Herr, dass du mir das zumutest und mich da hineinstellst und mich herausforderst, jetzt genauso wie David mit Gott zu leben, mit dir zu leben. Seine Liebe zu Gott, das ist der Anfang. Worum bittet er? Salomo macht dann erstmal ein großes Opferfest. Da kommen wir gleich noch drauf, dass das Opferfest eigentlich nicht schlecht war, aber im falschen Ort. Aber er kommt und hat eine Bitte. Nun, das hört sich ja zunächst an wie so ein orientalisches Märchen. Also wenn jemand betet und Gott sagt, hey Salomo, du hast einen Wunsch frei. Da denken wir, oh, 1001 Nacht, oder? Nein, Gott sagt, du darfst dir was wünschen. Und das sagt etwas über das Wesen Gottes. Gott ist nicht der, der uns den Spaß vermiesen will, sondern Gott ist der, der will, dass unser Leben zur Entfaltung kommt. Und jetzt sagt er, Salomo, du darfst dir was wünschen. Und dann hat Salomo einen Wunsch. Er sagt, gib mir ein hörendes Herz. Jetzt frage ich mal, was ist das? Ein Herz mit Ohren. Also, dass ein Herz Kammern hat, das wissen wir ja, ne? Also aus der Medizin. Aber dass ein Herz auch Ohren hat? Also, ich glaube, es ist wichtig, dass wir zunächst mal hier ein kulturelles Missverständnis klären. Was ist denn das Herz? Also wenn irgendwann so ein Teenager so einen Zettel rausholt in der Schule und malt ein Herzchen auf den Zettel und schiebt diesen Zettel dann irgendeinem Mädchen zu, was will er damit sagen?
Dass er verliebt ist.
Einladung zur Organtransplantation, oder? Also in den meisten Fällen will er damit ausdrücken, so wird es in der westlichen Kultur verstanden, ich habe Gefühle für dich. Denn in unserer Kultur verbinden wir mit Herz Gefühl. Und wenn bei uns einer sagt, hör auf dein Herz, dann will er damit wahrscheinlich sagen, hör auf deine Gefühle. Und wenn wir das so deuten, dann haben wir das Wort Gottes schon mal gründlich falsch verstanden. Denn die Israeliten haben eine andere Anatomie. Natürlich pumpt auch dort das Herz das Blut und die Leber reinigt es und die Nieren scheiden es aus. Aber da, wo man jetzt irgendwo die Sachen anordnet, da ist es bei Israeliten anders. Ja, da sagt man, das Herz ist nach israelischem Verständnis der Sitz der Einsicht des Verstandes und des Willens. Man ist von ganzem Herzen bei der Sache, heißt, ich bin voll entschieden und entschlossen, das zu tun. Herz hat in Israel nichts mit Gefühl zu tun, sondern mit Verstand und mit Wille. Die Gefühle, die sitzen für Israeliten in den Nieren. Ja, du, das geht mir an die Nieren, sagen wir. Ne? Also da kommt es her. Und wenn jetzt Salomo sagt, gib mir ein hörendes Herz, dann bittet er nicht, lass mich auf meine Gefühle hören. Sondern dann bittet er, dass er Einsicht hat in den Willen Gottes. Und dass zu der Einsicht auch das Herz gehört, der beherzte Wille gehört, das dann zu tun. Gib mir ein hörendes Herz, das heißt, ich möchte verstehen, was dir wichtig ist. Ich möchte das begreifen, worauf es dir ankommt. Ich möchte durchschauen, was in meinem Leben und um mich herum geschieht und was das im Blick auf dich, auf deinen Willen und dein Wort bedeutet. Und er sagt dann, Salomo ist ja auch der, der dann so Spruchsammlungen in Auftrag gegeben hat. Wir haben es in der Bibel, die Sprüche. Und einer dieser Sprüche lautet ja, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also ganz auf Gott ausgerichtet zu sein, nichts mehr zu fürchten, als diesen Herrn zu betrüben, sagt er, das ist der Anfang der Weisheit. Weisheit ist nicht Wissen und auswendig gelerntes Wissen anhäufen, sondern Gott ernst zu nehmen. Das ist sein höchster Wunsch. Salomo sagt, wenn ich mir etwas wünschen darf, dann das, dass ich verstehe, was dir wichtig ist. Und sagt er, dann kann ich recht entscheiden. Dann kann ich meiner Verantwortung in dieser Welt gerecht werden. Dann kann ich im Blick auf mich und auf mein Volk gute Entscheidungen treffen. Und über diese Entscheidung ist Gott jetzt so froh, dass er sagt, weißt du was, Salomo, ich freue mich so, dass du dir nicht irgendwo ein langes Leben und ein dickes Bankkonto und ein fettes Auto gewünscht hast. Und weil du dir das nicht gewünscht hast, langes Leben und viel Reichtum, schenke ich dir das noch obendrauf. Das kriegst du sozusagen als Zugabe noch mit. Für mich leuchtet da hindurch, was Jesus in Matthäus 6 sagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch das andere alles dazugegeben. Ja? Das erlebt der Salomo hier. Er sagt, das ist mir das Wichtigste, dass ich erkenne, was Gott wichtig ist. Und dann sagt Gott, und dann kriegst du das andere auch noch dazu. Reichtum, ja, komm, gib her, kriegst du alles. Für seine Entscheidungen hatte Salomo ja noch eine Hilfe, von der ich mir jetzt nicht so ganz sicher bin, ob er die wirklich so genutzt hat. Und zwar müssen wir da jetzt über diesen Kapitel 1. Könige 3 ein bisschen hinausgehen. Manchmal ist es ja nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen die Bibel in ihrer Gesamtheit kennt und nicht bloß so einzelne Kapitel rauspickt. Da gibt es zum Beispiel 5. Mose 17, ein ganz bekanntes, wichtiges Kapitel. Dort sagt Gott, wenn du dann in das Land kommst, wenn ihr Israeliten in dieses Land kommt und wenn ihr dann irgendwann auf diese Idee kommt, wir wollen einen König über uns setzen, sagt Gott, meinetwegen, mach das halt. Aber, dann sagt Gott, dann gebe ich jetzt hiermit eine Verfassung für diesen König euch mit. Was soll dieser König tun und was soll er lassen? Da stehen zum Beispiel einige Sachen drin, die man lassen sollte, weshalb ich sicher bin, dass Salomo nicht allzu viel davon wusste, dass er nicht viele Frauen nehmen soll, dass er nicht viele Pferde sich anschaffen soll, die er sich aus Ägypten holt, dass er nicht die Steuern erhöhen soll und viel Reichtum aufhäufen soll. Lieber Salomo, aber eines steht da noch. Da sagt Gott nämlich, der König soll eine Abschrift des Gesetzes sich anfertigen lassen. Und diese vollständige Abschrift des Gesetzes soll er immer bei sich haben. Und er soll täglich darin lesen, in diesem Gesetzbuch. Denn da findet er jetzt die Weisheit, vieles, was er braucht. Also seine Frage, die Salomo hat, ich möchte Weisheit, ich möchte verstehen, was Gott wichtig ist. Und das wichtigste Hilfsmittel, sage ich mal mit, das Gott gegeben hatte, im Königsgesetz, ob er das so gesehen hat, ob Salomo eine Schriftrolle mit dem Gesetz auf dem Nachttisch liegen hatte und jeden Abend drin gelesen hat, was Gott dazu zu sagen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, nach dem, was von Salomo so alles berichtet wird. Aber wir lernen daraus, wir müssen nicht bei allem spekulieren, ob der Wille Gottes vielleicht das oder das oder jenes ist, denn erstaunlich vieles finden wir schon in der Bibel. Manches brauche ich nicht erst zu fragen, ob das richtig oder falsch ist, das kann ich nachlesen. Aber um das richtig zu verstehen, darf ich auch Gott um Weisheit bitten. Beides ist da und diese große Hilfe, dass Gott sein Wort gibt, da bin ich mir bei Salomo nicht mehr so sicher, ob er das wirklich genommen hat. Und eines wird noch deutlich bei Salomo, nämlich dass richtig zu entscheiden eine Lebensaufgabe ist. Das ist nicht ein Sprint, den man macht irgendwann 200 Meter und dann Zieleinlauf und fertig. Das ist ein Marathon. Von ihm lesen wir, als Salomo alt geworden war, da sorgten seine vielen Frauen dafür, dass er sich fremden Göttern zuwendete. Das hört sich für mich so an, solange Salomo noch jünger war, hat er das einigermaßen noch unter Kontrolle gehalten. Er hat dann irgendwo, Heiratspolitik war damals so üblich, ja, man verschwägert sich mit allen möglichen Königen in der Umgebung und so eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass er hier die Tochter des Pharao zur Frau bekam. Ein Orientalist hat mir jetzt kürzlich erzählt, dass das eine absolute Ausnahme war. Die Ägypter waren das einzige Volk weit und breit, das niemals diese Heiratspolitik mitgemacht hat. Also da kann sich Salomo von und zuschreiben, dass die Ägypter da eingewilligt haben. Aber es führte halt auch dazu, dass er nicht bloß eine Frau hatte, sondern, wenn man es richtig liest, zusammenzählt um die 1000. Und alle brauchen Kleidung, alle brauchen ein Haus, alle brauchen was zu essen, alle brauchen irgendwo Schmuck zum Behängen, und alle brauchen, was damals so reiche Frauen gebraucht haben. Und wo die Staatsausgaben dann hingehen, das kann man sich auch ungefähr vorstellen. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass auch jede ihre eigenen Gottesdienst mitgebracht hat. Manche hatten ihre Götzenfiguren im Handgepäck. Und manche haben dann extra ein Häuschen dafür gebaut. Und sind dort zum Gottesdienst hingegangen. Und als Salomo älter wurde, dann hat er dem nachgegeben, als die Frau dann sagte, oh, kannst du mal mitgehen zu mir im Gottesdienst, ich gehe mal zu dir mit und du gehst zu mir mit. Hätte Salomo das Gesetzbuch auf dem Nachtkästchen liegen gehabt, wo drin steht, dass das auf keinen Fall passieren darf. Aber so ging er mit. Und dann heißt es, und ich finde das eine erschreckende Aussage, sein Herz war nicht ungeteilt beim Herrn und Salomo tat, was der Herr verurteilt und Gott wurde zornig, zornig auf den König, den er so beschenkt hatte mit Weisheit. Und so dass am Ende über seinem Leben steht, er tat eben nicht, was Gott gefiel. Und an seiner Einsicht lag es offensichtlich nicht, sondern an seinem Willen, dass er mit der Zeit dann nachlässig wurde. Eine Lebensaufgabe. Ich habe es mal so versucht darzustellen. Es gab im Leben von Salomo speziell so ein paar Punkte, wo man falsch abbiegen kann. Der erste wäre gewesen so die Untätigkeit. Wenn man König ist, 1000 Frauen hat, ein Haufen Häuser, dann kann man ja sehr bald irgendwo darin aufgehen, seine Stellung zu genießen. Ja? Und zu sagen, ja, jetzt bin ich wer? Jetzt bin ich Chef. Sie kennen diese Legende von dem kleinen Jungen, der gefragt wird, was willst du mal werden? Sagt er, ja, Chef. Da müssen alle tun, was ich sage. Ich selber muss gar nichts tun und ich kriege einen Haufen Geld dafür. Manchmal Ganz ehrlich, manchmal habe ich fast den Eindruck, das kann uns auch passieren, dass wenn jemand irgendeine Stellung übernimmt, dass er vor allem erstmal das Chefgefühl genießt und sagt, ha, jetzt müssen die anderen tun, was ich will. Ich sage meistens dazu, wenn irgendwo Leute für die Gemeindeleitung gesucht werden, wer sich meldet, der meldet sich für Arbeit, nicht für Chef sein. Also die Untätigkeit, die Stellung zu genießen als König, irgendwo jeden Tag Party zu machen, das wäre der erste Abzweig. Der zweite ist die Gewohnheit. Es fängt damit an bei Salomo, dass es heißt, ganz am Anfang, Salomo liebte den Herrn und tat, was dem Herrn gefiel, wie sein Vater David, außer, dass er diese heidnischen Kultstätten nicht abschaffte, sondern sogar dorthin gezogen ist nach Gibeon und hat seine 1000 Viecher dort geopfert. Das war irgendwie so eingerissen, nachdem ja es noch keinen Tempel gab, dass Israel gesagt hat, naja, dann nehmen wir halt die Stätten, die so da sind. Dann gehen wir halt dort auf den Berg und opfern unser Viecher dort. Und Gott hatte gesagt, nein, das will ich nicht. Aber es war halt so gewohnt, ja. Und aus Zeiten von Josua war diese Opferhöhen da noch da und der Salomo ist erstmal hin. Und interessant ist, als der Salomo dann dort seine Begegnung hat und Gott ihm sagt, ich gebe dir diese Weisheit, die du dir gewünscht hast, dann heißt als erstes, dass er zurückkam nach Jerusalem und dort geopfert hat. Also da war schon so eine Erkenntnis da. Aber trotzdem, diese ganzen Opferhöhen in Israel hat Jahrhunderte später erst der König Josia platt gemacht. Also die Bequemlichkeit und die Gewohnheit, dass man an den manchen Traditionen festhält und sagt, ja, das kann man jetzt auch nicht mehr ändern, die sind halt jetzt da. Ne? Und es ist ein Kulturdenkmal, das machen wir schon nicht weg. Die dritte gefährliche Abzweig ist diese Anpassung an diese gesellschaftlichen Gepflogenheiten. Wenn ich jetzt sagte, Salomo konnte sich von uns zuschreiben, dass die Ägypter eingewilligt haben, dass er eine ägyptische Frau kriegt, dann ist das ja einerseits, oh, dann ist mal wer. Das haben viele andere Könige nicht gekriegt. Da fühlt man sich ja. Und wenn man dann irgendwo so viel Geld hat wie Salomo, man muss sich halt als König auch entsprechend präsentieren. Nun hatte Gott was anders gesagt. Der König soll nicht viel Geld aufhäufen, er soll nicht viele Frauen haben und er soll auch sich von Ägypten fernhalten. Gott hat gesagt, ich habe euch doch nicht umsonst aus Ägypten rausgeführt, damit ihr jetzt wieder dahin latscht und euch dort die Frauen holt. Die Anpassung an die gesellschaftliche Gepflogenheit, das macht man halt so als König. Und ich habe den Eindruck, das waren so diese Abzweige, wo Salomo irgendwo falsch abgebogen ist. Der gerade Weg wäre geradeaus weiter gewesen. Aber da gibt es dann so Abbiegungen. Wenn ich unterwegs abbiege und anhalte, dann komme ich halt nicht ans Ziel. Richtig entscheiden. Das zeigt sich bei Salomo. Ja, er macht einen sehr guten Anfang. Und da können wir vieles davon lernen. Er stellt die Beziehung zu Gott an den Anfang. Und aus der Beziehung zu Gott möchte er verstehen, was Gott will. Und man sagt sich, Salomo, wärst du doch dabei geblieben. Aber wenn wir jetzt auf uns schauen, wenn wir mal zurückdenken, wie war das denn bei uns, als wir vor Jahrzehnten gesagt haben, Herr Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehören. Du sollst entscheiden in meinem Leben. Sind wir auch unterwegs mal abgebogen und haben gesagt, das reicht doch jetzt. Meine Bequemlichkeit ist mir lieber oder die Anpassung oder die Gewohnheiten. Salomo wurde es zum Verhängnis, dass aus dem guten Anfang kein gutes Ende wurde. Und von daher ist das ein durchaus ernstes Beispiel, Salomo. Wir können nicht unser Leben lang davon leben, dass wir irgendwann mal früher was richtig gemacht haben. Sondern richtig zu entscheiden ist eine Lebensaufgabe. Dass wir bei dem bleiben, was wir Gott mal versprochen haben. Und was er in uns angefangen hat. Er will es vollenden, dieses gute Werk. Und er ruft uns immer wieder zurück, so wie er Salomo immer wieder zurückgerufen hat. Aber leider hat Salomo dann irgendwann auf diesem Ohr nicht mehr gehört, sondern ging dann einfach weiter seinen Weg mit erschreckendem Ende. Wie entscheide ich richtig? Die Liebe zu Gott, das hörende Herz und das bis an unser Lebensende. Und wenn uns irgendwann das nicht ganz klar ist und wenn wir in Zweifel sind, dann dürfen wir auch andere um Rat bitten und dürfen in das Wort Gottes hineinschauen und das nicht für selbstverständlich nehmen, dass, weil ich vor 40 Jahren mal richtig abgebogen bin, dass das auch automatisch die nächsten Abzweigungen so ist, sondern täglich bitten, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.eghr.de.